Wir sind heute von so vielen Dingen umgeben. Nachrichten, Bücher, Social Media, die Nachbarn und was alles noch. Alles möchte unsere Aufmerksamkeit haben. Und dazu wird uns an jeder Ecke eine Ersatzherrlichkeit angeboten, die uns leise zuflüstert oder auch laut anschreit, dass diese Herrlichkeit, dieses Produkt, diese Story, diese Frau, dieser Mann, diese Reise, diese Schule, diese Creme, dieser Körper, dieses Auto, dieser Urlaub, diese Ruhe, dieses Haus, diese Konfliktlosigkeit, diese Ideologie, diese Partei oder auch diese neue aufregende Theologie, was auch immer, dass es diese Herrlichkeit ist, die wir jetzt unbedingt haben müssen. Und dass uns diese Herrlichkeit endlich zufrieden machen wird. Wir Menschen, wir haben einen Durst nach Herrlichkeit. Und deswegen stehen wir sogar als Christen in der Gefahr, der Welt auf den Leim zu gehen und ihre Angebote der Herrlichkeit leer zu trinken. In der falschen Hoffnung, es könnte uns zufrieden machen. Und dieser Durst könnte durch diese Ersatzherrlichkeit endlich gestillt werden. Es ist ein Haschen nach Herrlichkeit. Der Versuch, irgendwie das zu bekommen. Und alles redet zu uns und will uns überzeugen, dass wir es brauchen. Alles das kommt in einem wundervollen, geheimnisvollen Gewand und will uns ein Geheimnis offenbar machen. Und wir gehen dieser Sache auf den Leim, weil wir denken, wir brauchen es. Und den Kolossern, ihnen ging es ebenso. Die Gläubigen im ersten Jahrhundert, sie lebten auch in einer Zeit der Wunder, der Kunststücke, der menschlichen Innovation, visueller Herrlichkeiten, die mit ewigen, unsichtbaren Herrlichkeiten konkurrierten. Sie hatten Philosophien, sie hatten gut aussehende und gut redende Menschen zu dieser Zeit. Es gab Kultur und religiöse Feste und auch Regeln, die ihnen weismachten, Herrlichkeit zu bieten. Und bei alledem, was uns jeden Tag in dieser Welt begegnet, was uns abbringen will von dem Evangelium, stellt sich die Frage, was können wir dagegen tun? Was ist die Lösung für dieses Problem? Und wir werden uns heute im Kolosserbrief, das Kapitel 1, die Verse 25 bis 27 ansehen. Und Paulus, er hatte, ihr erinnert euch, eine ganz spezielle Verwalterschaft, die bis zu uns heute reicht. Und das ist auch der Grund, warum wir seine Briefe auslegen. Er hat uns das alles verkündigt und gelehrt, weil wir es nötig haben. Er hat die ganze, also auch der heutigen Gemeinde, Geheimnisse geoffenbart, die wir wissen müssen. Und eines dieser Geheimnisse ist, dass Christus in uns ist. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir am Evangelium festhalten. Dass wir uns nicht abbringen lassen von all dem, was auf uns einströmt jeden Tag. Und ich möchte, dass du verstehst, dass Gottes Wort aus genau diesem Grund geschrieben wurde, um uns zu bewahren, davor das Evangelium loszulassen. Gott gibt dem Apostel Paulus eine Verwalterschaft, die größer nicht sein könnte. Nicht nur für die Kolosser, nicht nur für die Gemeinde in Laodicea, sondern auch für uns. Und seine Dienerschaft, sie war gegenüber all dieser Gemeinden. Wir werden uns das heute in drei Punkten ansehen. Paulus predigt zu dir. Er predigt zu dir. Und das ist der Grund, warum der Kolosserbrief in dein Leben spricht. Erstens, Gott beauftragt Paulus für uns. Zweitens, wir brauchen biblische Lehre. Und drittens, werden wir uns ansehen, warum Gott uns Geheimnisse offenbart. Schlag bitte gemeinsam mit mir den Kolosserbrief auf, das erste Kapitel. Wir lesen wieder wegen des Zusammenhangs einen größeren Abschnitt, werden uns aber in der Predigt auf die Verse 25 bis 27 konzentrieren. Gemeinsam lesen wir aber schon ab Vers 24. Kolosser 1 ab Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe völlig zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. In den Versen 24 bis 25 hat Paulus über den Dienst für die Gemeinde geschrieben und was seine Einstellung ist innerhalb dieses Dienstes. Er dient mit völliger Hingabe und das inmitten von Leiden und Anfechtungen, weil er eine biblische Überzeugung hat, die ihn vorantreibt. Und er dient der Gemeinde, und das haben wir letzte Woche in der Predigt schon gesehen, weil er von Gott diese Verwalterschaft bekommen hat. Und diese Verwalterschaft, sie macht ihn automatisch zum Diener. Das war das Prinzip. Wie Theo schon in den Predigten im Kolosserbrief immer wieder wiederholt hat, geht Paulus oft vom Allgemeinen zum Spezifischen. Und hier in unserem Abschnitt könnte man sagen, er geht in den Versen 24 und 25 jetzt am Ende von Vers 25 über von den praktischen Auswirkungen oder von dem Prinzip zu den praktischen Auswirkungen. Und er beschreibt jetzt genau, was denn diese Verwalterschaft überhaupt ist. Und natürlich stellt sich uns die Frage, warum tut er das? Warum beschreibt er uns jetzt, worum es in der Verwalterschaft geht? Und wir müssen verstehen, dass Paulus' Verwalterschaft auch uns gilt. Und deshalb ist das geoffenbarte Geheimnis Christus in uns der göttliche Plan, um uns zu helfen, am Evangelium festzuhalten. Gott beauftragt Paulus für uns. Wir haben das letzte Mal damit aufgehört, dass Christus die Gemeinde im Fokus hat. Vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Punkt. Und wenn ihr euch den Vers 25 in eurer Bibel noch einmal anschaut, und zwar das Ende von Vers 25, dann kommen wir genau zu diesem Punkt. Wir hatten uns schon kurz an Apostelgeschichte 20, Vers 28 erinnert das letzte Mal, dass Paulus dort sagt, dass sie die Gemeinde Gottes hüten sollen, die Christus durch sein eigenes Blut erworben hat. Und wir hatten darin gesehen, was für einen Wert die Gemeinde für Gott selbst hat. Christus, er hat für sie bezahlt. Er ist das Haupt, er hat die Autorität innerhalb der Gemeinde. Aber was ist Christus noch? Was ist Christus noch für die Gemeinde? Er ist ihr Oberhirte. Und das bedeutet, dass Christus sich um seine Gemeinde kümmert. Und einer dieser Aspekte, den sehen wir hier im Kolosserbrief. Gott hat seine Gemeinde nicht einfach nur erkauft. Er hat nicht nur seinen Sohn gegeben, sondern er sorgt sich auch um die Gemeinde und für die Gemeinde. Und einige dieser Aspekte, wie er das tut, die kennen wir. Er sorgt dafür, dass nichts und niemand die Gemeinde überwinden wird. Er sorgt durch den Heiligen Geist dafür, dass sie zu einer Einheit wird. Er definiert, wie Gemeinde aussehen soll. Er gibt jeden Geschwistern Gaben, damit sie einander dienen in der Gemeinde. Und er sorgt zum Beispiel dafür, dass Männer da sind, die das Amt des Ältesten oder des Diakon übernehmen. Aber wisst ihr was? Er belehrt seine Gemeinde auch. Er belehrt seine Gemeinde. Er nährt sie durch sein Wort. Er ermahnt sie durch sein Wort. Er spornt sie an. Die Frage ist, wie tut Gott das? Nun, zu Anfang der Gemeinde, was hatte die Gemeinde denn da schon? Sie hatte geoffenbartes Wort Gottes. Die Christen zur Zeit der Kolosser hatten aber nur das Alte Testament vollständig, die Tora. Das war, was die Juden zu dieser Zeit schon hatten und was zusammengefasst war. Und dort gab es auch gar keine Zweifel, dass es sich um das inspirierte Wort Gottes handelte. Nur so als eine kleine Nebenbewirkung. Allein über 2.500 Mal finden wir im Alten Testament, dass gesagt wird, dass Gott spricht. Und es zeigt uns auf, es kommt von Gott selbst. Und auch Paulus, er predigt und lehrt auf Grundlage des Alten Testaments. In Römer 3, die Verse 1 bis 2, da macht er eine Aussage und er sagt, denn vor allem sind ihnen, den Juden, was sagt er da? Die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Und Paulus, er macht nichts anderes als anzuerkennen und zu bestätigen, es sind die Aussprüche Gottes im Alten Testament. Es ist nicht einfach ein menschliches Buch. Und außerdem lesen wir unzählige alttestamentliche Zitate im Neuen Testament, weil sie immer und wieder zitiert werden. Womit wir sehen, dass auch im Neuen Testament aus dem Alten Testament gepredigt wurde. Das hatten sie schon alles. Und ich hoffe, ihr habt alle schon das Alte Testament durchgelesen, weil dann wisst ihr, wie viel Gott sich selbst im Alten Testament offenbart. Er offenbart seine Charaktereigenschaften. Er offenbart so viel über uns Menschen. Er offenbart, wie verdorben wir sind. Er offenbart unsere Sündhaftigkeit. Er lehrt uns, wie diese Welt entstanden ist. Und mehr davon werdet ihr jetzt in den nächsten Predigten kennenlernen, wenn wir mit 1. Mose anfangen. Und Gott offenbart sogar, dass nicht nur sein Volk Israel, sondern auch die Heiden in seinem Heilsplan mit eingeschlossen waren. Doch es gab auch einiges, was verborgen war. Es gibt einige prophetische Aussagen und Andeutungen, die aber im Alten Testament noch nicht klar waren. Es war mehr ein verschwommenes Bild, welches Gott absichtlich in dieser Art und Weise so kommunizierte. Und im 1. Petrusbrief wird uns das ganz deutlich vor Augen gemalt. Da schreibt Petrus nämlich, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Seht ihr, was haben sie gemacht, die Propheten? Sie haben gesucht und nachgeforscht. Warum? Weil sie wissen wollten, wann kommt denn dieser Christus? Aber sie konnten es noch nicht wissen. Gott hatte das Geheimnis noch nicht geoffenbart. Ja, es herrschte viel Klarheit über so viele Themen. Und trotzdem gab es auch Dinge, die noch nicht so klar waren. Also, das ist, was die Gemeinde schon hatte. Aber was fehlte? Es fehlte das noch zu offenbarende Wort Gottes. Der Kanon der gesamten Heiligen Schrift, er war zu diesem Zeitpunkt noch nicht da. Er war noch nicht abgeschlossen. Und Gott wollte noch einiges mitteilen. Warum? Weil sein Plan mit der Gemeinde und die spezifischen Anweisungen, die dafür nötig waren, er hatte sie noch nicht mitgeteilt. Jetzt ist die Frage, wie konnte die Gemeinde denn dann überhaupt existieren? Nun, sie brauchte Offenbarung von Gott selbst. Und für genau diesen Punkt benutzt Gott einige wenige Männer, um den Kanon der Bibel zu vollenden. Und wer ist einer dieser Männer? Paulus. Und wenn ihr jetzt nochmal in den Vers 25 reinschaut, dann könnt ihr genau diesen Punkt dort sehen. Schaut mal in den Vers rein. Wem diente Paulus? Er diente der Gemeinde. Warum tat er das? Weil er eine Verwaltung oder eine Verwalterschaft für die Gemeinde bekommen hatte. Und von wem hatte er das denn bekommen? Von Gott selbst. Seht ihr das? Aber was ist dann der genaue Auftrag? Er sollte das Wort Gottes voll ausrichten. Was das genau bedeutet, das werden wir uns gleich noch genauer ansehen. Aber wir können das schon mal wie folgt zusammenfassen. Gott gibt Paulus für die Gemeinde eine Verwalterschaft, und zwar das Wort Gottes voll auszurichten. Und zuerst schauen wir uns jetzt kurz an, für welche Gemeinde diese Verwalterschaft denn bestand. Und dafür müssen wir noch ein kleines bisschen zurückgehen, keine Angst, nicht zu weit, nur in den Vers 24. Wenn ihr in eure Bibel schaut, den Vers 24, dann schaut euch mal an, was er da sagt. Er sagt, Und er benutzt mehrere Worte, mit denen er etwas beschreibt. Zum Beispiel sagt er, ihr seht es unterstrichen auf der Leinwand, dass er leidet um euretwillen, also die Kolosser, dass er aber noch was erfüllt, was an Bedrängnissen für Christus aussteht. Und dann sagt er aber, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Also zuerst Kolosser um euretwillen, aber am Ende des Satzes schreibt er nicht um des Leibes willen, welcher ihr seid. Seht ihr das? Er geht hier vom Spezifischen zum Allgemeinen. Und er verbindet hier die Ortsgemeinde in Kolossä mit der universellen Gemeinde. Und wie komme ich darauf? Nun, Paulus schreibt um seines Leibes willen und dass dieser die Gemeinde ist. Nun, die Frage ist der Leib des Christus denn nur die Gemeinde in Kolosser? Nein, wir wissen aus anderen Stellen, dass damit die Gemeinde als Ganzes gemeint ist. Und so gibt die Bibel uns die Unterscheidung zwischen der Ortsgemeinde an einem Ort und der universellen Gemeinde, die alle Gläubigen zu jeder Zeit, an jedem Ort seit Pfingsten beschreibt. So wie der Vers in Apostelgeschichte 20, Vers 28 uns beschreibt, hat Christus sein Blut für was vergossen? Für die Gemeinde. Und das bezieht sich auf alle Gläubigen und nicht nur auf die Kolosser. Und jetzt schaut nochmal in den Vers 25 rein. Da sagt er, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir für euch gegeben worden ist. Seht ihr das? Und hier deckt er auch wieder beides ab. Auf der einen Seite spricht er von sich als Diener für die gesamte universelle Gemeinde und auf der anderen Seite spricht er davon, dass er sein Dienst auch auf die Kolosser ausgerichtet ist. Also ist diese Haushalterschaft jetzt nur für die Kolosser oder ist sie für die universelle Gemeinde? Was von beiden ist es? Nun, wenn wir die Verse weiter durchgehen und ihr seht das auch wieder, dann sagt er, spricht er über ein Geheimnis und dann spricht er, dass dieses Geheimnis jetzt seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist, dass ihnen Gott etwas bekannt machen wollte und zwar das Geheimnis unter den Heiden und dann wieder Christus in euch. Seht ihr das? Wie er hin und her wechselt zwischen die Heiden als Gesamtheit, die Heiligen als Gesamtheit und Christus in euch, die Gemeinde in Kolosser. Und im nächsten Vers wird es noch deutlicher in Vers 28. Schaut mal da rein. Was sagt er da? Ihn verkündigen wir, indem wir was tun? Jeden Menschen. Seht ihr, dass es dreimal wiederholt wird? Jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lehren, jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen? Wen belehrt hier Paulus? Nur die Kolosser? Nein, jeden Menschen. Er belehrt sie alle. Okay, zurück zu Vers 25. Für wen wurde Paulus denn jetzt beauftragt von Gott mit der Haushalterschaft? Wer von beiden ist es? Es ist für die Kolosser. Und es ist auch für die universelle Gemeinde. Es ist beides wahr. Versteht ihr? Es ist beides wahr. Paulus, er hatte einen besonderen Schwerpunkt von Gott bekommen in Bezug auf die Heiden. Aber wenn Paulus von seiner Dienerschaft und seiner Verwalterschaft spricht, die wir uns ja letzten Sonntag schon ausführlich angesehen haben, dann ist jetzt völlig klar, dass das, was er tut und was er tun soll, sowohl den Kolossern galt, als auch uns. Denn wir sind ein Teil der universellen Gemeinde Gottes. Er hat als Apostel diese riesige Verwalterschaft bekommen. Und wenn er da Gottes Wort predige und lehrte, was wir uns noch genauer ansehen werden, dann waren nicht nur die Kolosser das Ziel, sondern auch wir. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel durch den Kolosserbrief durchpredigen. Alles das, was wir hier lesen, es hat die Autorität Gottes, denn Gott nutzt Paulus, um diese inspirierten Briefe zu schreiben. Der Kanon ist heute abgeschlossen. Es gibt keine weiteren Offenbarungen dazu. Aber Paulus, er hatte diese spezielle Haushalterschaft bekommen von Gott. Okay, lasst uns das zusammenfassen. Wenn Paulus hier von seiner Haushalterschaft spricht und schreibt, dann hat er von Gott eine spezielle Haushalterschaft bekommen, die auch uns heute noch gilt. Das heißt, die ihre Auswirkung an uns hat. Und was jetzt am Ende von Vers 25 kommen wird, ist, dass Paulus uns aufzeigt, dass er den Auftrag hatte, zu lehren. Und das ist wichtig für uns. Warum? Weil wir biblische Lehre brauchen. Das ist unser zweiter Punkt. Wir brauchen biblische Lehre. Am Ende von Vers 25, wenn ihr nochmal reinschaut, dann endet er diesen Vers mit, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Seht ihr das? Er schreibt hier, dass er eine Haushalterschaft hat, die ihm von Gott für die Gemeinde gegeben ist. Und dann schreibt er, was das genau in diesem Fall ist. Nämlich, dass das Wort Gottes voll ausgerichtet werden soll. Und was genau meint er damit? Nun, im Griechischen steht hier in etwa vollmachen, das Wort des Gottes. Voll ausrichten, wie die Schlachter übersetzt, ja, ist eigentlich ein Wort, sind nicht zwei Worte. Also voll ausrichten, ein Wort, dann das Wort des Gottes. Und diese beiden Artikel, die ihr seht, das Wort und des Gottes, sie helfen uns genauer zu bestimmen, worum es hier geht. Also ihr seht, manchmal macht es Sinn, genau auf die Grammatik zu schauen. Das erste Wort, voll machen oder in der Schlachter voll ausrichten, es bezieht sich direkt auf das Wort. Denn dieser Artikel, er zeigt uns auf, dass das beide zusammengehört. Er sagt also voll ausrichten, das Wort. Das gehört zusammen, grammatikalisch. Und dann gebraucht er danach des. Seht ihr das? Und das ist ein Artikel, der das Hauptwort charakterisiert. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ihr versteht gleich, was ich meine. Wie? Indem er schreibt des Gottes. Also wichtig ist, dass Paulus hier klar herausstellt, dass er etwas voll ausrichten soll, aber nicht sein Wort, sondern das Wort Gottes. Und das ist, wie Paulus das grammatikalisch hier reinschreibt. Und das ist, warum ich so einen Schwerpunkt darauf lege, weil Paulus in diesem Satz durch die Grammatik klar macht, er soll was voll ausrichten, aber das Wort, das er voll ausrichten soll, ist das Wort Gottes und nicht sein Wort. Versteht ihr? Und warum lege ich so einen Schwerpunkt auf so eine Kleinigkeit? Und warum legt Paulus so einen Schwerpunkt auf so eine Kleinigkeit? Weil eben genau das bei den Kolossern das Problem war. Im weiteren Verlauf des Briefes warnt er sie vor Menschen, die sie überreden könnten. Kolosser 2, Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und den Lernbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der Grundsätze der Welt und nicht Christus gemäß. An einer anderen Stelle sagt er sogar, dass er sie warnt davor, dass Leute sie überreden. Aber mit was? Mit der Überlieferung von Menschen. Seht ihr, dass Paulus sogar an diese kleinen Details denkt und wie Gott durch den Heiligen Geist ihn lenkt, exakt so zu schreiben, dass der Leser merkt, Paulus hat nicht einen Dienst bekommen, das Wort zu predigen, irgendwas, oder weil Paulus so belehrt war, sondern dass er das Wort Gottes predigen soll, ganz im Gegensatz zu dem, worauf die Kolosser beinahe reinfielen. Es ist wie ein Kontrast von hell und dunkel, den er hier aufzeigt. Nicht ein Menschenwort ist mein Auftrag, sondern Gottes Wort ist mein Auftrag. Also zusammenfassend ist es so, dass seine Verwalterschaft von Gott darin besteht, dass er mit dem Wort Gottes etwas tun soll. Und was soll er tun? Er soll es voll ausrichten. Um das zu verstehen, was er damit meint, müssen wir jetzt durch den kompletten Brief einmal durchgehen. Und wenn du in deiner Bibellese bist oder wenn du die Bibel studieren willst, dann musst du Folgendes machen. Du musst lesen, lesen, lesen. Wenn du wissen willst, worum es im Kolosserbrief geht, dann reicht es nicht, den Kolosserbrief einmal zu lesen. Du musst du lesen und lesen und lesen. Und umso öfter du ein Bibelbuch liest, desto mehr wird dir dann die Verbindung auffallen dieses Buches untereinander. Und genauso ist es mit der Aussage, die Paulus hier macht. Und wir werden jetzt durch einige Bibelstellen gemeinsam durch den Kolosserbrief gehen. Und ich möchte euch darin stärken, selbst die Bibel aufmerksam zu lesen, immer den Kontext zu beachten. Und auf der anderen Seite möchte ich euch aufzeigen, wie Paulus selbst in diesem Brief diese Thematik immer und immer wiederholt und damit klar macht, was er meint und damit klar macht, wie wichtig es ist. Also, das Thema ist, dass er eine Verwalterschaft hat. Paulus hat eine Verwalterschaft. Und er soll etwas mit dem Wort Gottes machen. Voll ausrichten. Und jetzt ist die Frage, was meint Paulus mit voll ausrichten? Richtig? Schlagt mal Kolosser 1, Vers 5 auf oder schaut auf der Leinwand zu. Dort schreibt er von der Hoffnung, die aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Also im Kontext sagt er, ihr habt Glaube, ihr habt Liebe untereinander, weil ihr das Evangelium gehört habt. Und die Folge ist, dass es Frucht bringt. Okay, wenn sie das Evangelium gehört haben, was muss jemand gemacht haben? Jemand muss gelehrt haben. Jemand muss gepredigt haben. Kolosser 1, Vers 6. Da sagt er, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt, so habt ihr es jetzt ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht. Auch hier gleich zwei Erwähnungen. Ihr habt gehört und ihr habt gelernt. Der Inhalt war die Gnade Gottes. Wie können sie hören und lernen? Nur wenn jemand predigt. Kolosser 1, Vers 9. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Paulus betet dafür, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Aber was muss jemand dazu tun, damit die Gemeinde erfüllt wird damit? Jemand muss die Gemeinde lehren. Kolosser 1, Vers 23, da spricht er davon, dass sie sich nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Und jetzt sagt er, dass ihr gehört habt, dass verkündet worden ist in der ganzen Schöpfung, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Also hier auch wieder zwei Worte, gehört und verkündigen. Es ist klar, es ist wieder gepredigt worden. Kolosser 1, 27, 28, jetzt sind wir schon an unserer Textstelle. Da schreibt er im zweiten Teil, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren. Seht ihr das? Auch hier spricht er wieder von verkündigen, von ermahnen, von lehren. Schon wieder vom Predigen oder von lehren. Kolosser 2, Vers 2, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit. Das ist das Ziel. Aber wie kann das nur geschehen? Indem jemand die Gemeinde belehrt. Kolosser 2, Vers 4, da sagt er, dies sage ich aber, damit euch niemand verführe, durch überredende Worte. Und jetzt interessant, jetzt haben wir zwei Seiten. Auf der einen Seite verkündigt Paulus hier und auf der anderen Seite sagt er, da sind auch andere, die verkündigen, aber von denen sollt ihr euch nicht überreden lassen. Also zwei unterschiedliche Reden, aber wir sehen wieder, es geht um Lehren, um Verkündigen, um vom Predigen. Kolosser 2, die Verse 7 bis 8. Sie sollen gewurzelt, auferbaut, gefestigt im Glauben sein, so wie sie gelehrt wurden, damit sie niemand beraubt. Kolosser 3, Vers 16. Sie sollen das Wort des Christus reichlich in sich wohnen lassen und einander lehren, einander ermahnen, einander singen. Jetzt sagt er sogar, ihr sollt auch das untereinander tun. Aber was sollen sie tun? Sie sollen lehren, sie sollen verkündigen, sie sollen ermahnen. Seht ihr das? Kolosser 4, Vers 3. Betet zugleich, dass Gott uns ein Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus was? Auszusprechen. Auch hier sind wir wieder beim Lehren. Es musste ausgesprochen worden. Kolosser 4, Vers 6. Er betet oder er sagt ihnen, dass sie wissen sollen, wie sie das Wort benutzen, indem sie wissen, wie sie jedem Einzelnen antworten sollen. Auch hier geht es wieder um Lehren, um Reden über das Wort Gottes. Kolosser 4, 16, der letzte Vers. Und wenn der Brief bei euch gelesen wird, so sorgt auch dafür, dass in der Gemeinde Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Okay, wir sind jetzt ein bisschen im Schnellverfahren da durchgegangen, aber euch ist sicherlich was aufgefallen. Seht ihr, wie oft in den wenigen Kapiteln, die dieser Brief hat, Paulus von Lehren, von Reden und von Hören spricht? Ist das ein Zufall? Nein, es ist kein Zufall. Es ist Lehren, Verkündigen, Lesen, Ermahnen, Hören. Das wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Weil selbst das Lesen dieses Briefes ist ja schlussendlich so, dass jemand durch diesen Brief was tut? Er lehrt. Und so, wenn wir Kolosser 1, 25 uns die Stelle nochmal anschauen und wir wissen, Paulus hat eine Haushalterschaft, dann können wir jetzt wissen, er spricht vom Lehren und Predigen. wenn er sagt, voll ausrichten. Und dieses Lehren und Predigen, wovon er spricht, wenn er sagt, ich will das Wort Gottes, soll das Wort Gottes voll ausrichten oder voll ausmachen, das hat unterschiedliche Ausmaße. Denn auf der einen Seite predigt Paulus wirklich in Gemeinden. Er ist in Gemeinden. Aber auf der anderen Seite tut er das durch Briefe, die er schreibt. Er ist hier zum Beispiel, wo gerade? Im Gefängnis. Also blieb ihm auch nichts anderes übrig, als einen Brief zu schreiben. Aber um eine kleine Klammer aufzumachen, wir haben über die Leiden gesprochen, hat Theo drüber gepredigt, und dass er sagt, dass er das für Christus in die Gemeinde tut. Ihr erinnert euch daran? Wann wäre denn kein Brief entstanden? Wenn er nicht im Gefängnis gewesen wäre. Er weiß, ich leide für Christus im Gefängnis, weil ich damit der gesamten Gemeinde diene. Ich weiß nicht, ob er wusste, wie das, was für Ausmaße das haben wird nachher. Aber daraus entstanden Briefe, die inspiriert sind, die Gott für die Gemeinde gedacht hatte. Versteht ihr das? Und das hatte Paulus verstanden. Das ist mein Dienst. Und wenn er das alles so oft wiederholt, dann ist es so deutlich, dass sein Schwerpunkt darauf liegt. Es durchzieht den kompletten Brief wie ein Faden. Das Lehren, das Verkündigen. Und auf der anderen Seite warnt er sie, die Kolosser, davor, dass sie sich durch fremde Belehrung, durch Philosophien und andere Dinge vom Evangelium wegbringen lassen. Also wenn er hier vom Inhalt seiner Haushalterschaft spricht, dann können wir deutlich sagen, er spricht von Lehren und Predigen. Bei Paulus in dieser Verwalterschaft ist aber eine Sache noch ganz besonders. Ich habe sie gerade kurz angeschnitten. Was macht er, was heute niemand mehr macht? Was hat er gemacht, was heute niemand mehr macht? Er schreibt inspirierte Briefe. John MacArthur schreibt dazu Folgendes. Die Offenbarung Gottes wurde mittels der Inspiration in den Schriften der Bibel festgehalten. Bei Inspiration geht es mehr um den Prozess, durch den Gott sich offenbart, als um die Tatsache seiner Selbstoffenbarung. Die Behauptung lautet, alle Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht, inspiriert, 2 Timotheus 3, Vers 16. Petrus erklärt diesen Vorgang, schreibt, dabei sollt ihr von allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift ein Werk eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. 2. Petrus 1, Vers 20. Dadurch wurde das Wort Gottes bei der ursprünglichen Abfassung vom Heiligen Geist vor menschlichen Irrtümern bewahrt. In Sacharja 7, Vers 12 wird das besonders deutlich beschrieben. Das Gesetz, die Worte, die der Herr der Herrscher durch seinen Geist, durch die früheren Propheten gesandt hatte. Diese Wirkung des Heiligen Geistes bezieht sich sowohl auf die einzelnen Teile, also Worte, als auch auf die Gesamtheit der ursprünglichen Schriften. Also das bedeutet, dass zum Beispiel der Kolosserbrief, den Paulus hier schrieb, dass er inspiriert war. Und das ist auch der Grund, warum wir die Bibel so gründlich auslegen. Es handelt sich hier nämlich nicht um Menschenwort, nicht um was irgendjemand geschrieben hat, sondern um das Wort Gottes, was keine Irrtümer hat. Und das ist der besondere Dienst, den Paulus hat. Heute hat niemand mehr diesen Dienst. Der Kanon ist schon längst abgeschlossen. Und da dieses Thema jetzt den Rahmen sprengen würde, wenn wir uns das alles noch anschauen würden, will ich euch eine Videoempfehlung machen und eine Empfehlung für ein Seminar. Denn Benedikt Peters, er hat dieses komplette in, glaube ich, 10 Videos durchgepredigt. Was ist die Inspiration? Was ist die Glaubwürdigkeit der Schrift? Findet ihr unter dem Thema die Autorität und Glaubwürdigkeit der Bibel von Benedikt Peters. Aber nächstes Jahr im Januar wird auch ein Seminar in Berlin in der ECG stattfinden zu diesem Thema. Wer da Interesse hat, kann sich an Ralf wenden. Der wird dieses Seminar verantworten. Und da könnt ihr euch gerne noch zu anmelden. Ist sehr, sehr hilfreich. Also die Inspiration und Glaubwürdigkeit der Bibel. Auf der einen Seite schreibt Paulus hier also vom Geist Gottes inspirierte Briefe. Und auch das ist, was er meint, wenn er sagt, ich muss das Wort Gottes voll ausrichten. Man könnte auch sagen, er muss es noch erfüllen. Und das war sein besonderer Dienst als Apostel, daran mitzuwirken, dass die Bibel überhaupt erst entsteht. Denn die Gläubigen zu dieser Zeit hatten ja bis jetzt, wie gesagt, nur das Alte Testament. Und auf der anderen Seite ist sein Dienst, den Gemeinden zu predigen, sie zu belehren, sie zu ermutigen, sie zu ermahnen. Und das sehen wir in diesem Brief ganz besonders. Aber was ist sein Ziel damit? Warum macht er das? Nun, wir haben das schon mehrfach gelesen, dass sie im Glauben feststehen. Erinnert euch immer und immer wieder, dass sie im Glauben feststehen, dass sie sich von nichts überreden lassen. Und ja, wir brauchen biblische Lehre. Sie ist überlebensnotwendig für uns Christen. Warum das alles? Weil ohne Lehre von Gott haben wir als Christen keine Ahnung. Wir wüssten nicht mal, wie Gemeinde funktioniert. Wir hätten nicht mal das Evangelium, aber wir brauchen biblische Lehre, um am Evangelium festzuhalten. Und das ist genau das, was Paulus ihnen vorher schon geschrieben hat in 1,24. Das war das Ziel, sie sollten festhalten am Evangelium. Und was war die Lösung? Lehre. Lehre war die Lösung. Es ist das Mittel, welches Gott benutzt, um die Gemeinde hier in Kolossäe zu beschützen. Und er nutzt Paulus dazu, nicht nur die Kolosser damit zu belehren, sondern auch uns diese Lehre mitzuteilen. Und was genau der Inhalt dessen ist, das werden wir uns in der nächsten Predigt noch anschauen. Aber was hier interessant ist, dass Gott die Verkündigung und Paulus einsetzt, um der Gemeinde etwas klarzumachen, was bis zu diesem Zeitpunkt noch verborgen war. Ohne diese Verkündigung gäbe es keine Veränderung. Sie und wir müssen belehrt werden. Sie und wir müssen die Wahrheit von Christus gepredigt bekommen. Nur so war das Ziel zu erreichen. Warum? Warum ist das so? Weil die Welt jeden Tag, jeden einzelnen Tag durch unterschiedlichste Dinge zu uns redet. Sie, also die Kolosser, und wir brauchen die Wahrheit Gottes, die gegen diese Einflüsse wirkt. Und es kann eine so große Freude für dich sein. Warum? Weil wenn Gott das als ultimatives Mittel einsetzt, um dich am Evangelium zu halten, um dir zu helfen, Sünde zu überwinden, dann ist Lehre, gute, gesunde Lehre, dein größter Schatz. Und Geschwister, seid dankbar für gute Lehre. Dank Gott dafür, dass er sich so über seine Gemeinde erbarmt, dass er uns durch sein Wort alles gegeben hat, was wir brauchen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und trotzdem sehen wir, oder wir sehen sogar in diesem Abschnitt, dass Gott etwas zusätzlich macht. Und das ist unser dritter Punkt, warum Gott uns Geheimnisse offenbart. Paulus verkündigt hier ein Geheimnis. Und schaut mal in den Vers 26. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Zuallererst definiert er hier, was der Zeitraum dieses Geheimnisses war. Seht ihr das in dem Vers? Seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt. Eine andere Übersetzung übersetzt wie folgt: Das Geheimnis, das vor den vergangenen Zeiten und Generationen verborgen war. Und was sagt er dann? Jetzt aber. Seht ihr das? Er sagt, das war verborgen, jetzt aber. Und was tut er dadurch? Nun, wir wissen dadurch drei Dinge. Erstens, früher, vor der Predigt von Paulus, war es ein Geheimnis und verborgen. Jetzt ist es das nicht mehr. Und wir wissen, es ist einer ganz speziellen Gruppe geoffenbart worden, nämlich den Heiligen, also den Christen. Und damit sind wir bei dem, was wir uns eben die ganze Zeit schon angeschaut haben. Die Gemeinde braucht ja Belehrung, aber was fehlte ihr? Was fehlte der Gemeinde? Es fehlte spezifische Theologie für die Gemeinde. Die war bis zu diesem Zeitpunkt verborgen. Und wenn ihr nochmal in den ersten Petrusbrief mit reingeht, 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12, dann geben diese Verse uns sehr viel Licht auf das, was wir uns heute angeschaut haben. Ich lese vor und ihr könnt mitlesen und dann seht ihr die Dinge, die unterstrichen sind, weil die wichtig sind. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Der, die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche aus euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Lasst uns das kurz durchgehen und danach werdet ihr sehen, warum das ganze Thema so wichtig ist. Erstens, die Propheten im Alten Testament, sie haben geweissagt. Das ist uns klar. Sie wussten irgendwie, es gibt eine Errettung. Sie wussten um die Gnade Gottes. Aber sie forschten auch nach, um herauszufinden, wann das Ganze passieren würde. Sie hatten keine Ahnung. Das war vor den Propheten verborgen. Stellt euch das vor, was für eine Botschaft sie verkündet haben. Und dann haben sie wirklich nachgeforscht, um zu sehen, wann wird denn dieser Messias kommen? Aber sie wussten es nicht genau. Aber sie mussten noch was feststellen. Wem dienten sie? Seht ihr das? Sie dienten uns. Also der Gemeinde. Und das war das Ziel Gottes. Es war ihnen verborgen und sie redeten für uns. Aber nicht nur das. Habt ihr den letzten Vers gelesen? Sogar die Engel. Die Engel begehren, in diese Dinge reinzuschauen, aber sie konnten es nicht. Es waren Geheimnisse, die Gott vor allen verbarg, um sie zur festgesetzten Zeit zu offenbaren. Und Paulus ist derjenige, der dieses Geheimnis von Gott geoffenbart bekam, um die Gemeinde zu belehren. Und jetzt schaut mal in den Vers 27 rein. Wir haben ja eben gelesen, dass Gott jetzt ein Geheimnis offenbar macht. Und jetzt sehen wir, dass es Gottes Ziel ist, den Heiden das jetzt zu offenbaren. Was war denn das Geheimnis? Wir werden, wie gesagt, uns das in der nächsten Predigt noch viel genauer anschauen, was die theologische Wahrheit dahinter ist. Aber um diesen Punkt zu verstehen, warum Gott überhaupt ein Geheimnis offenbart, gehen wir jetzt einmal durch diese Verse durch. Es ist auf jeden Fall ein Geheimnis, was mit sehr viel Herrlichkeit zu tun hat. Und es ist speziell an die Heiden gerichtet. Und kurz vor der Zeit, als Gott unter anderem durch Paulus zur Gemeinde redet, ist das primäre Ziel Gottes ja das Volk Israel. Und wir hatten in der Jona-Reihe ja auch schon gesehen, dass Gott selbst zu dieser Zeit die Heiden schon im Blick hat. Erinnert ihr euch? Er sendet Jona ja zu den Heiden. Und Jona hatte nicht so eine Lust darauf. Und das war ja auch kein Versehen, sondern Gott hatte mit Abraham schon einen Bund geschlossen. Und Abraham schon gesagt, dass aus Israel alle Nationen gesegnet werden. Aber auch bei Jona haben wir gesehen, und das hatte sich später noch viel mehr durchgesetzt, dass Israel diesen Auftrag nicht wahrnahm. Aber Gott erfüllt seinen Plan trotzdem aus, weil sein Bund war einseitig. Und er sendet seinen Sohn, um für Sünder zu sterben. Der Heilsplan, den Gott dort entfaltet, er ist nicht nur für sein Volk, sondern er ist auch für uns, die Heiden. Und das ist grundsätzlich schon mal eines dieser Geheimnisse. Auch die Gemeinde war bis zu diesem Zeitpunkt ein Geheimnis, welches Gott erst kundtat in diesem Moment, wo es losging. Und wir lesen einiges in den Briefen von Paulus darüber, wie er einige dieser Geheimnisse offenbart. Wenn ihr die Epheserbrief und andere Briefe lest, dann zeigt er immer wieder einige dieser Offenbarungen auf. Und hier ist das Geheimnis, dass Christus in den Gläubigen wohnt. Und dass die einzige Hoffnung auf die Herrlichkeit ist für uns Christen, dass Christus in uns wohnt. Aber warum offenbart Gott dieses Geheimnis an dieser Stelle? Warum? Nochmal zurück zu den Herausforderungen. Sie waren ja in der Gefahr, diese andere Herrlichkeiten anzunehmen, darauf reinzufallen, zu denken, das ist, was wir brauchen. Sie standen in der Gefahr, dieser Lehre mehr Gehör zu schenken. Und als Paulus den Brief an die Kolosser schreibt, da handelt es sich gar nicht um eine Belanglosigkeit. Das ist kein wertloses Stück Papier. Es sind nicht irgendwelche profanen Zeilen, die er an sie schreibt. Es war auch nicht eine Pressemeldung für seine Inhaftierung. Es war auch keine Aneinanderreihung von abstrakten theologischen Wahrheiten, die wie ein trockenes Stück Brot für die kopflastigen griechischen Studenten da war. Nein, Das alles war der Brief nicht. Ganz im Gegenteil. Dieser Brief ist eine Medizin. Dieser Brief ist ein Allheilmittel, ein Gegengift, ein Weckruf. Dieser Brief geschrieben mit völliger Hingabe für die Gemeinde vor Ort und uns heute mit einem ganz speziellen Ziel. Und dieser Paulus, er gibt alles dafür, mit diesem Brief dieses Ziel zu erreichen. Es steht viel zu viel auf dem Spiel, als dass er sich darauf eingelassen hätte, profane Zeilen zu schreiben. Die Kolosser und auch wir stehen unter Beschuss. Nein, ich rede nicht von Metallgeschossen. Und doch sind sie ebenso tödlich. Ihr Lehren machten die Runde. Und der Erzfeind Gottes versuchte, jede Aufmerksamkeit der Christen auf die Welt zu richten, um sie dadurch zu verführen und zu verleiten. Sie sollten weggeführt werden von Christus. Und die Mittel waren Ersatzherrlichkeiten dieser Welt. Die Herrlichkeiten dieser Welt als der neue Sinn des Lebens. Und Paulus erweist durch Epaphras von der Gefahr. Und wir wissen, in dem Brief geht er immer und immer wieder darauf ein. Er will, dass sie den Willen Gottes erkennen und nicht den Willen der Welt. Er will, dass sie dem Herrn gefallen, dass sie in der Frucht des Heiligen Geistes leben. Er warnt sie, lass dich nicht vom Evangelium abbringen. Er ringt um sie. Einer der Verse, er sagt sogar, dass er kämpfend ringt. Warum? Damit sie wirklich feststehen. Damit sie verstehen, um was es wirklich geht. Damit nicht jemand kommt mit Spektakeln, mit Herrlichkeiten, mit Philosophien, mit Verstand, mit tollen Dingen, die dich überreden werden, die so gut aussehen, mit Festen für die Augen, mit Wundern, mit Verlockungen, mit kulturellen und religiösen und visueller Herrlichkeit, die ihre Herzen raubt. Es war ja nicht so, dass es mit hässlichen Fratzen kam und die Gläubigen in Geiselhaft nahm. Nein, es sprach genau auf das an, was sie eigentlich suchten und worauf jeder Mensch auf dieser Erde reagiert. Es ist unsere Suche und unser Verlangen nach Herrlichkeit. Und die Empfänger lebten genauso in einer Welt wie wir heute. Sie waren genauso umgeben von so viel irdischen Ersatzherrlichkeiten, dass sie in der Gefahr standen, sich durch diese Augen- und Ohrenspektakel in der Standhaftigkeit zu vernachlässigen und sich abbringen zu lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Paulus diesen Brief schreibt. Warum Gott durch ihn diese Dinge offenbart. Warum er mit den anderen Brüdern zusammen so um die Christen vor Ort ringt. Das ist, warum die Lehre einen so hohen Stellenwert hat. Und warum Gott Paulus diese Verwalterschaft gibt. Das ist, warum Gott durch Paulus dieses Geheimnis offenbaren lässt. Die Gemeinde musste belehrt werden. Paulus und Epaphras, ihnen war die Gefahr bewusst. Sie konnten den Einfluss der Welt hören. Sie konnten den Einfluss der Welt sehen. Und deswegen musste die Gemeinde gefestigt werden, damit sie nicht auf diese Ersatzherrlichkeiten reinfiel. Und die Lehre und die Handlung übernahm, die so weit ging, dass gesagt wurde, dass Christus nicht mehr völlig Mensch Gott ist. Und auch wir benötigen diese Lehre, die uns schützt. Und wir sind heute in keiner anderen Situation als die Kolosser. Auch wenn sich das Erscheinungsbild geändert hat, wir stehen in der gleichen Gefahr, uns verlocken zu lassen von so vielen Dingen, die um uns herum sind. Nochmal, wir sind heute von so vielen umgeben. Von Nachrichten, von Büchern, von Social Media, von Nachbarn. Alles will unsere Aufmerksamkeit haben. An jeder Ecke wird uns Ersatzherrlichkeit angeboten, das uns laut anschreit oder leise zuflüstert. Du brauchst diese Herrlichkeit, du brauchst dieses Produkt, diese Story, du brauchst diese Frau, du brauchst diesen Mann, du brauchst diese Beziehung, du brauchst diese Reise, du brauchst diese Schule, du brauchst diese Creme, du brauchst diesen Körper, du brauchst dieses Auto, du brauchst diesen Urlaub, du brauchst diese Ruhe, du brauchst dieses Haus, du brauchst diese Konfliktlosigkeit, du brauchst diese Ideologie oder diese Partei oder diese neue aufregende Theologie. Diese was auch immer. Das ist, was du unbedingt haben musst, weil diese Herrlichkeit, sie wird dich zufrieden machen. Versteht ihr? Jeden Tag, jeden einzelnen Tag prasselt das auf uns ein. Auf jeden von euch, egal wie alt ihr seid. Auf die Jungen und auf die Alten. Es sind unterschiedliche Dinge. Und bei so viel Gefahr benötigt es ein Gegenmittel. Und dieses Gegenmittel war Lehre. Es war unter anderem dieses Geheimnis, was Gott uns offenbaren lässt. Und ich habe schon öfters gehört, dass Leute gesagt haben, wir brauchen keine Lehre, wir brauchen Praxis. Wir brauchen keine Lehre, wir brauchen Praxis. Wisst ihr was? Das ist falsch. Sie beschweren sich über die staubtrockenen Predigten in ihrer Gemeinde. Und ja, ich kann das nachvollziehen. Wenn da Leute hinter der Kanzel stehen, die keine biblischen Predigten halten oder unvorbereitet sind, dann kann das eine katastrophale Auswirkung auf die Gemeinde haben. Aber die Lösung ist nicht, die Lehre wegzunehmen, sondern die Lösung ist biblische Lehre. Biblische Lehre ist die Lösung. Und ja, Geschwister, wir brauchen gute biblische Lehre. Und ist das nicht unglaublich, dass Gott uns Rebellen, weil wir waren nichts anderes wie Rebellen, bevor wir Christen waren, dass er uns aus seiner großen Gnade herausrettet, dass er uns zu einer Gemeinde macht, dass er uns zu einer Einheit macht, dass er uns sogar Dinge offenbart, die nur für uns sind und vorher noch nicht geoffenbart wurden, die vorher verborgen waren. Es sind Dinge, die in die Engel hereinschauen wollten und nicht konnten. Und dann gibt er es uns, seiner Gemeinde. Warum? Damit wir durch dieses Wissen zu seinem Wohlgefallen leben und am Evangelium festhalten. Und uns von nichts und niemandem abbringen lassen. So gnädig ist unser Herr Jesus Christus. So gnädig ist er mit uns. Ja, wir stehen unter Dauerfeuer. Ob wir das spüren oder nicht, wir stehen unter Dauerfeuer. Und auch du bist in dauerndem Einfluss dieser Welt. Es sind so viele Ersatzherrlichkeiten, die dich überreden wollen. Ob es schlaue Philosophien sind, tolle Gedankengebäude, Lehren, die sich irgendwie ein bisschen besser anhören. Ob es die bunt schildernde Werbung ist, die dir so vieles verspricht, oder all die anderen Punkte, die wir uns schon angeschaut haben. Was machst du mit all dem, was dich tagtäglich überreden will? Wie stellst du überhaupt fest, dass du Dinge tust, die andere dir sagen? Wie stellst du überhaupt fest, dass du überredet werden sollst? Denn ich bin mir sicher, einige von euch tun Dinge, von denen sie denken, sie sind völlig in Ordnung. Aber sie sind falsch. Aber wie kann man denn sicher gehen, dass man sich nicht weichspülen lässt? Du musst zuallererst wissen, dass die Bibel und auch der Kolosserbrief zu dir reden. Dass Gott seinen Apostel Paulus eingesetzt hat, um dir diese Wahrheit zu vermitteln. Es ist die Autorität Gottes, die hier im Text spricht. Gott redet durch sein Wort. Das Umsetzen dieser Dinge, es ist nicht optional. Wenn die Schrift es sagt, ist es Pflicht. Zweitens musst du wissen, dass du Lehre brauchst. Lehre, gute biblische Lehre ist überlebensnotwendig für dich. Ja, du brauchst gute biblische Lehre, keine falsche Lehre. Aber gute biblische Lehre ist der Schlüssel, um zu erkennen und zu unterscheiden, was gut für dich ist. Und zu erkennen, was dich abbringt. Und drittens, lass dich motivieren. Gott hat solch eine Liebe zu seiner Gemeinde, dass er euch Geheimnisse offenbart, damit ihr zu seinem Wohlgefallen leben könnt. Nein, keine Geheimnisse, die ihr auf irgendwelchen komischen Wanderungen erlebt, sondern durch sein Wort und durch seinen Apostel Paulus. Was für ein Privileg wir haben. Was für ein Privileg wir haben als Gemeinde. Und mit dieser Haltung liest deine Bibel. Mit dieser Haltung hör die Predigten, auch wenn es warm ist und auch wenn du müde bist. Und mit dieser Haltung vertieft dich in die Lehre Gottes. Und das wird dazu führen, dass du am Evangelium festhältst und dass du dich nicht abbringen lässt. Lasst uns gemeinsam beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass du dich selbst geopfert hast für die Gemeinde, dass du dich selbst hingegeben hast, dein Blut vergossen hast, um uns zu retten, rauszureißen aus dieser Welt. Aber du hast uns nicht alleine gelassen. Du hast uns deinen Geist gegeben, der uns führt und leitet. Du hast uns Christus gegeben, du hast uns dich selbst gegeben. Aber du hast uns auch die Lehre gegeben. Du hast uns dein Wort gegeben, was so mächtig ist und was uns festhält. Herr, durch dein Wort sind wir überhaupt zum Glauben gekommen und dein Wort, es ist auch das, was überlebenswichtig für uns ist. Danke, dass du uns alles gibst, was wir zum Leben als Christen brauchen. Amen.